Deutschlandfunk Kultur Interview.
Nach den Silvesterereignissen auch in Berlin ist die Reaktion eigentlich wie immer. Die einen rufen nach härteren Strafen, die anderen sagen, Knast bringt gar nichts, es muss mehr Präventionsarbeit geleistet werden. Anlass für uns nachzufragen, was ein Wissenschaftler zum Erziehungspotenzial von härteren Strafen sagt. Und das ist Thomas Bliesner, mit dem ich jetzt verbunden bin, telefonisch Professor für interdisziplinäre kriminologische Forschung an der Uni Göttingen und Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Belabeck.
Wegen der Silvesterkrawalle waren in Berlin 145 Menschen mit insgesamt 18 verschiedenen Nationalitäten festgenommen worden, darunter zahlreiche Jugendliche, junge Erwachsene. Wichtig sei eine schnelle und konsequente Ahndung der Straftäter, insbesondere bei jugendlichen Mehrfachtätern. Das hat Berlins regierende Bürgermeisterin gesagt. Sie sind unter anderem Psychologe. Wie wichtig ist es denn, dass Täter einen direkten, auch zeitlich nahen Zusammenhang zwischen Tat und Strafe erkennen?
Nun, den Zusammenhang müssen Sie erkennen, ob er zeitlich immer sehr eng sein muss. Darüber ist sich die kriminologische Forschung keineswegs einig. Denn der Mensch ist ja durchaus vernunftbegabt und kann auch zwischen Ereignissen Verbindungen herstellen, die weit auseinander liegen. Das gelingt in der Regel auch Straftätern. Es kommt aber darauf an, dass dann bei Gericht, bei der Verhandlung, also bei der Bestrafung auf diesen Zusammenhang nochmal deutlich hingewiesen wird, also was nun genau der Anlass für diese Verurteilung, für diese Bestrafung war.
Aus Sicht des Deutschen Richterbundes ist die von der Politik geforderte schnelle Strafverfolgung nur mit mehr Personal zu haben. Bundesweit fehlten bei den Strafgerichten und Staatsanwaltschaften mehr als 1000 Juristen. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie viel Zeit zwischen Tat und Strafe bei jugendlichen Straftätern angesichts dieser Personallage Realität ist?
Da haben wir einige Befunde. Wir haben selbst vor einigen Jahren mal die zeitlichen Abläufe untersucht und kamen dabei auf einen Durchschnitt zwischen der Tat und dann der Verurteilung eines Intensivtäters von etwa 220 Tagen, das heißt über 7 Monate. Nun liegt diese Untersuchung schon einige Jahre zurück. Ich gehe mal davon aus, dass bei der zunehmenden Belastung der Gerichte und der Staatsanwaltschaften sich diese Zeit nicht weiter verkürzt hat.
In der Berliner Justiz, da wurde ja in den vergangenen Tagen, wurden vermutlich viele Überstunden gemacht. Denn 102 Strafverfahren wegen Übergriffen auf Sicherheits- und Rettungskräfte sind inzwischen eingeleitet worden. Aber bis zum rechtskräftigen Urteil dürfte es dann noch ein langer Weg sein, oder?
Das ist richtig. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei den jetzt hier in Frage stehenden Taten auch häufig um Gruppendelikte handelt, also Delikte, die aus einer Gruppe heraus begangen worden sind. Da sind die Ermittlungen, schon allein die polizeilichen Ermittlungen in der Regel sehr aufwendig, brauchen Zeit. Also da müssen wir schon von einer gewissen Dauer dann auch ausgehen.
Bei Jugendlichen und Heranwachsenden bis zum 21. Lebensjahr, da wird ja das Jugendstrafrecht angewendet. Welche Höchststrafe ist denn da denkbar?
Nun, das Jugendstrafrecht ist auf 10 Jahre limitiert. Also längere Strafen können da nicht verhängt werden. Das hat der Gesetzgeber mit guten Gründen so eingerichtet.
Das ist aber für schwere Straftaten wie Mord.
Das ist für etc. schwere Straftaten, ja natürlich, ja, ja. Mhm. Aber Sie fragten ja nach dem, also ja. Welche Strafen überhaupt ausgesprochen werden können.
Beim Jugendstrafrecht steht ja bekanntlich der Gedanke der Erziehung im Mittelpunkt. Schrecken denn höhere Strafen tatsächlich mehr ab als geringere?
Nein. Das kann man recht klar beantworten. Wir haben international eine große Zahl, eine Fülle von Studien, die diesen Zusammenhang untersucht haben. Und die sind sehr übereinstimmend zum Ergebnis gekommen, dass es nicht die Höhe der Strafe ist, die eine präventive, eine verhütende, vermindernde Wirkung hat, sondern dass es, wenn überhaupt, dann die subjektive Chance, erwischt zu werden und bestraft zu werden, dass die den Ausschlag macht, nicht die Höhe der Strafe. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten Straftäter und sicherlich auch bei den hier in Rede stehenden Taten, die meisten Straftäter im Zustand oder in der Situation überhaupt nicht über ihre Folgen, die Folgen ihres Tuns nachdenken. Es kommt hier sicherlich noch hinzu, dass Alkohol im Spiel war, dass eine Anstachelung durch Dritte, durch durch Gleichaltrige eine Rolle gespielt hat. Da ein rationales Kalkül anzustellen, wenn ich das jetzt mache, wird mir möglicherweise dies und jenes passieren. Das ist eine etwas naive Annahme, die trifft in der Realität einfach nicht zu.
In Berlin befindet sich die Politik ja im Wahlkampfmodus. In knapp 5 Wochen wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Da heißt es ja immer schnell, die Täter müssen eingesperrt werden. Welche Rückfallquoten haben denn jugendliche Täter, die im Knast saßen?
Also wir haben tatsächlich im Jugendstrafvollzug Rückfallraten von etwa 2/3, also 65-66% der dort Inhaftierten werden in den Nachfolgejahren erneut straffällig. Man muss aber sich dabei im Klaren sein, dass diejenigen, die überhaupt in den Strafvollzug kommen, in aller Regel vorher schon an zahlreiche Straftaten begangen haben. Da ist es dann auch bei nüchterner Betrachtung eher unwahrscheinlich, dass durch einen einmaligen Schuss von Bug oder auch natürlich eine einmalige Bestrafung dann dieses Verhalten grundsätzlich oder grundlegend geändert wird. Also wir brauchen auch da einen langen Atem. Wir kennen aber auch viele Fälle, wo es dann tatsächlich zu einer Einstellung des kriminellen Verhaltens nach einer Bestrafung gekommen ist.
Nun sind Gefängnisse bekanntlich teure Einrichtungen und deshalb gibt es nur wenige, die gerade jugendlichen Insassen umfangreiche Betreuung anbieten. Aber Ausnahmen gibt es. Sinken die Rückfallquoten, je besser die psychologischen und berufsbegleitenden Maßnahmen da im Gefängnis sind?
Das kann man so sagen, das ist richtig. Wir haben vor einiger Zeit mal die Untersuchungen zusammengestellt zu den Wirkungen von Ausbildung im Vollzug und stellen da fest, dass es da ganz substanzielle Reduktionen des Rückfalls gibt. Also diejenigen, die in eine Ausbildung eine schulische Ausbildung einsteigen oder eine schulische Ausbildung im Vollzug vollenden oder eben eine berufliche Ausbildung, berufliche Qualifikation erwerben, dass deren Chancen dann auf ein straffreies Leben deutlich erhöht sind. Das gilt auch für therapeutische Maßnahmen. Wir haben eine ganze Bandbreite an therapeutischen Maßnahmen, Programmen zur Kompetenzentwicklung, zur Steigerung der Konfliktfähigkeit und dergleichen, von denen wir wissen, dass diese Maßnahmen in ihrer Gesamtheit sehr effektiv sind und den Rückfall wesentlich reduzieren können.
Bei den Silvesterkrawallen, das ist ja viel diskutiert worden, waren auch junge Männer aus dem Migrantenmilieu beteiligt, Männer aus 18 verschiedenen Nationen. Und denen wird dann immer schnell unterstellt, sie wären krimineller als die sogenannten Bio-Deutschen. Genau das hat Ihr Institut mal untersucht für die Jahre 2013 bis 2019 in Schleswig-Holstein. Und in der Studie ist von Kriminalitätsbelastung die Rede. Das heißt was? Wie viel höher liegt diese Rate?
Nun, wir haben festgestellt, dass auf den ersten Blick, also bei reiner Betrachtung der Zahlen, die zugewanderten in Schleswig-Holstein wohnhaften Personen 3-mal häufiger als Straftäter auffallen als die sogenannten Bio-Deutschen. Nun muss man aber dazu gleich sehen, dass es sich bei diesen beiden Gruppen um soziodemografisch sehr unterschiedliche Gruppen handelt. Wir kennen die allgemeine Altersentwicklung oder die Entwicklung der Alterspyramide in Deutschland. Das gilt für zugewanderte Personen im Allgemeinen nicht. Die sind in der Regel deutlich jünger und vor allen Dingen sie sind männlich. Und wenn wir jetzt nur mal junge Männer mit Zuwanderungshintergrund und junge biodeutsche Männer vergleichen, dann nähern sich deren Kriminalitätsquoten an. Sie sind aber gleichwohl auch bei dieser Berücksichtigung nicht identisch. Das heißt, Zuwanderer sind immer noch höher auffällig. Das hat aber damit zu tun, dass da die Faktoren wirksam werden, die wir sonst aus der Kriminologie auch kennen. Da liegen schlechtere Ausbildungsniveaus vor, da sind sprachliche Defizite da, um sich zum Beispiel in einem Konflikt verbal zur Wehr zu setzen und dergleichen mehr. Sie haben schlechtere Teilhabechancen an der Gesellschaft. Und das wirkt sich alles aus und kann ein Grund eben für oder wird ein Grund für diese höhere Kriminalitätsquote sein.
Professor Thomas Bliesener war mein Gesprächsgast, Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen vor dem heutigen Jugendgewaltgipfel in Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke.